Hey, hallo meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung, in diesem Podcast. Ich muss euch eine ehrliche Beichte erstmal machen in dieser Ausgabe. Ich hatte irgendwie gar kein Thema. Ich habe lange überlegt, ob wir das absagen oder nicht absagen und habe dann aber gedacht, nee, wenn du kein Thema hast, dann musst du auch nicht künstlich irgendwie eins erfinden, sondern probier mal einfach ein Thema zu beackern, was seit Jahren dich so ein bisschen umtreibt und wo du eigentlich wegen der Komplexität irgendwie ein bisschen Schiss hattest, dich daran zu trauen und probier das mal zu thematisieren. Der Versuch ist ja nicht strafbar. Deswegen probiere ich es einfach mal in dieser Ausgabe, dieses Thema zu beleuchten, und das Thema ist Überforderung im Online-Marketing. Das ist eine Sache, die mich schon unglaublich lange begleitet und die Teil meiner Entwicklung eigentlich auch ist, die aber sehr individuell ist, weil sie in großen Teilen mich halt betrifft, wo es aber immer mehr Deckungsgleichheit gibt zu Menschen, die mich begleitet haben auf meinem Weg oder die ich kennenlerne. Also ganz oft stehe ich bei Konferenzen, erkläre so meine, oder bei Networking-Events und erkläre so meinen Werdegang und meine Probleme, die ich damit habe oder hatte, mehr oder weniger. Und bin da sehr, sehr offen. Also wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich da sehr offen über die Sachen rede. Und wenn man offen redet, kriegt man oftmals auch, also entweder kriegt man so Standardpalaber zurück oder man kriegt auch Offenheit zurück. Das ist das wirklich das Gute. Wenn man offen mit Menschen umgeht, öffnen die sich in der Regel auch. Und auf Konferenzen höre ich ganz oft, dass die Sachen, die ich da als Probleme schildere, dass die bei den anderen genauso vorhanden sind, die aber nicht darüber reden. Und das hatte ich ja schon mal thematisiert hier in diesem Podcast. Öffentlich darüber reden und Schwäche zeigen ist halt nicht so State of the Art in unserem kapitalistischen System, was nur auf Perfektion ausgelegt ist. Was nur darauf ausgelegt ist, eigentlich viele Mitarbeiter zu haben, viel Umsatz zu haben. Growth, 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 alles muss groß sein. Das sind so die weißen Hasen, denen man hinterherläuft. Und die ganzen Probleme, die auf dem Weg da stattfinden und mit Sicherheit stattfinden, bei jedem stattfinden, die werden irgendwie nicht so thematisiert, weil man Angst davor hat, fragil zu wirken. Da, was ein bisschen komisch ist, weil alle, mit denen man spricht, auch auf Kundenseite, die haben alle dieselben Probleme. Das heißt, es gibt schon ein großes Maß an Identifikation. Die Frage ist nur, ob das vertriebstechnisch reicht. Weil die wollen ja nicht jemand haben, der dieselben Probleme hat wie du, sondern die wollen ja eigentlich die Lösung haben. Und jemand haben, der souverän sagt, warum ist das bei dir ein Problem? Das habe ich schon lange gelöst. Das löst ja eine gewisse Thought Leadership aus und einfach eine gewisse Souveränität, die der Kunde ja dann am Ende mit einem Preisschild irgendwie ausgleichen kann. Das heißt, das, was ich jetzt hier sage und mit euch besprechen will, obwohl ich eigentlich so selbst nur vor mir hinlabere, das ist so Teil meiner DNA und Teil der Logik, die ich so im Kopf habe, wenn ich an das Thema Überforderung denke. Was meine ich mit Überforderung? Das ist ja vielleicht die Hauptfrage, die du dir jetzt stellst. Damit meine ich auch Burnout. Klar, ich glaube, wenn man über Überforderung redet, dann denkt man als erstes an den Burnout oder an irgendwelche gesundheitlichen Folgen. Aber das meine ich nicht nur, sondern ich glaube, das größte Anzeichen für Überforderung ist fehlende oder mangelnde Kommunikation. Also diesen Punkt, der neudeutsch vielleicht als Ghosting bezeichnet wird, wobei Ghosting ja oftmals, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein, dass man mutwillig Leute ignoriert. Und ich würde jetzt mal sagen, für den Bereich Online-Marketing ist diese Kommunikationsschwäche eine Sache, die systembedingt ist und die nicht mal motiviert ist, sondern die einfach passiert durch diesen Punkt der Überforderung. Und diese Überforderung kann natürlich nachher in viele Bereiche führen, hat vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen in viele Bereiche reingeführt. Ja, und das wissen wir nicht. Das, was ich jetzt hier probiere zu beschreiben, ist halt unglaublich komplex. Ne? In diesen Systemen sind unglaublich viele Faktoren drin und ich probiere jetzt einfach mal. Das ist der vielleicht hilflose Versuch, diese ganze Thematik einfach mal zu beschreiben, ist ultra komplex und wir wissen ja, wie schwer wir uns tun mit komplexen und komplizierten Sachen. Und naja, ich komme am Schluss nochmal darauf zurück, dass ich denke, dass AI als Lösung für so eine Geschichten vielleicht auch, ja, die falsche Lösung sein könnte. Also ich will mal kurz aufschlüsseln, wie ich mich dem Thema nähern will. Ich glaube, da draußen gibt es das Problem der Überforderung in Inhouse-Abteilungen, was jetzt Online-Marketing anbelangt, in Agenturen und sicherlich auch bei Freelancern und Solopreneuren. Die werde ich aber nochmal ein bisschen extra aussortieren. Wenn ich jetzt in die Strukturen der einzelnen Bereiche reingehe, dann gibt es da natürlich die Chefs, also die Gesellschafter, die Geschäftsführer, die CEOs, dann gibt es darunter eine Führungsriege, dann gibt es die normalen Mitarbeiter und dann gibt es vielleicht noch Trainees, also Auszubildende. Und in diesen ganzen Bereichen gibt es natürlich Ausprägungsformen von High-Performer, Low-Performer, Mittel-Performer, aber eben auch die unterschiedlichsten empathischen Menschentypen, die alle damit zu tun haben, ob Überforderung entsteht oder wie Überforderung zumindest entstehen könnte. So, und ich probiere jetzt mal meinen eigenen Werdegang da anzulegen, um in den Bereich der Agenturen reinzukommen, und vielleicht ist der sogar deckungsgleich zu dem, was im Inhouse-Bereich passiert. Also, fangen wir mal an. Die Grundlogik eigentlich, die Grundannahme ist, dass die meisten Gründungen im Online-Marketing von Leuten entstanden sind, die eigentlich Unternehmertum nie so richtig gelernt hat. Die Frage ist also, die Frage ist für mich, kann man Unternehmertum eigentlich lernen? Mit was? Und jetzt ist es so, dass ich Polizist war. Das heißt, das hat mit Unternehmertum nicht so sehr viel zu tun gehabt. Vielleicht noch ein bisschen mit Führung, weil ich irgendwann Gruppenführer geworden bin und eine Führungsposition da hatte. Aber so grundsätzlich habe ich Unternehmertum nie gelernt. Ich hatte immer einen starken Drang, selbstständig zu arbeiten und unternehmerisch vielleicht auch zu arbeiten. Aber wie das geht, habe ich nie als DNA irgendwie so mitbekommen. Ich bin nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe irgendwie nicht studiert in irgendwelchen Bereichen, die vielleicht unternehmensnah sind, sondern ich war einfach nur intrinsisch motiviert. Und ich würde jetzt mal sagen, und das ist wieder nur meine Erfahrung, dass das in vielleicht 90% der Fälle bei allen anderen, die im Online-Marketing Firmen gegründet haben oder sich selbstständig gemacht haben, genauso war. Und sprich, es ist unternehmerisch erstmal keine Grundlage da. Da können wir uns erstmal vielleicht drauf einigen. Der ein oder andere hat vielleicht das Glück gehabt, dass in der Familie Unternehmer sind, mit denen man sich austauschen konnte, wo man die Probleme schon irgendwie frühzeitig erkannt hat und auch schon bearbeitet hat, in bestimmte Strukturen reingegangen ist, weil die gelernt waren. Der ein oder andere hat auch sich schon frühzeitig orientieren können in Sachen Pricing, was extrem wichtig ist, haben wir ja auch schon oft im Podcast drüber gesprochen, um zu wissen, was hat meine Arbeit überhaupt für einen Wert, in welchem Kontext. Das heißt, ich hatte ja immer irgendwie die letzten Male irgendwie auch mal immer das Beispiel, warum Philipp Westermeier zum Beispiel mit der OMR einen anderen Verlauf genommen hat als ich mit der Campix. Und das liegt natürlich sehr stark in dem Verständnis, wo die Großkapitalströme langlaufen und wo Geld verdient wird. Und das ist eine Sache, die kann man lernen. Das dauert aber seine Zeit. Fakt ist, dass nach meinem Gefühl irgendwie 90% der Leute in den Bereich Unternehmertum reingeschlittert sind im Online-Marketing, ohne zu wissen eigentlich oder ohne gewusst zu haben, wie Unternehmertum eigentlich funktioniert. Das ist die erste Form der Überforderung des Systems. Auch wenn die Leute alle super motiviert waren und super enthusiastisch waren, ist das mit Sicherheit eine Form der Überforderung gewesen. Und wir haben das ja auch gesehen in der Phase, wo ich zumindest groß geworden bin, dass der ein oder andere finanziell die Hufe hochgeschlagen hat, weil er Probleme mit der Steuer bekommen hat zum Beispiel. Das ist ein klassisches Problem der Überforderung, weil man einfach die Finanzen nicht im Griff hatte. Und das natürlich auf eine Art, die man verdrängen konnte. Aber die meisten, einschließlich meiner Person, die wissen ja, dass da irgendwas im Hintergrund ist. Und gerade bei den Männern ist es so, dass die natürlich dazu neigen oder ein super Talent dafür haben, Sachen zu verdrängen, was aber nicht bedeutet, dass die Sachen denn weg sind, sondern speziell Männer, und für die kann ich ja nur sprechen, ich kann mir jetzt schwer in so Frauen reinversetzen, das ist jetzt mehr so eine Gefühlswelt von dem, was meine Erfahrung ist, ist es so, dass die Männer natürlich das verdrängen, aber immer noch spüren, dass da irgendwas rumblubbert. und das aber nicht nach vorne holen, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen. Frauen sind da anders, die beschäftigen sich ultra viel mit den Problemen. Ob sie die in den Griff kriegen oder nicht, ist ja eine andere Geschichte. Viele, glaube ich, gehen in die Überforderung, weil sie sich gleich mit den Themen auseinandersetzen. Und da ist schon ein Unterschied. Also du merkst, egal was ich aufzähle, und du könntest bestimmt, wenn ich dich fragen würde, noch ein paar andere Beispiele aufzählen, da ist schon der erste Moment der Überforderung drin, sich überhaupt selbstständig zu machen und sich oder seine Familie zu versorgen. Überall sind so Punkte drin, die in Überforderung münden können. Aber das ist ein ganz kleiner Anteil von dem, was hinterher passiert ist. Bei mir war es so, dass ich irgendwann gedacht habe, ja, von der Agenturgründung, was bei mir erstmal so einfach Solopreneur war. Ich war eigentlich alleine und habe mich Agentur genannt. So haben es aber viele andere da draußen auch gemacht. Ging es irgendwann dahin, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Irgendwann hast du diesen Punkt, wo du mehr Anfragen hast, als du leisten kannst. Also das ist natürlich immer die Frage, ob du den richtigen Monetarisierungshebel angesetzt hast. Da ist auch natürlich ein Punkt schon wieder, der in die Überforderung mündet, nämlich dass ja, wir in unserem System so gelernt, Zeit gegen Geld verkauft haben, was ein Stressfaktor schon in sich ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass man ja irgendwie Zeit gegen Geld verkauft hat. Ich glaube, das ist so der gängigste Weg. Und dann gemerkt hat, hey, ich habe eigentlich die Möglichkeit, noch mehr Aufträge abzuarbeiten. Aber nach diesem Konstrukt Zeit gegen Geld kann ich halt nicht mehr leisten. Also überlege ich mir, vielleicht einen Mitarbeiter einzustellen. Und schwupp, fängt man an, irgendwie zu gucken, was ist da so am Markt verfügbar, und stellt dann jemand ein. Jetzt aus meiner Erfahrung, und das ist auch wieder eine Sache, die ich von vielen reflektiert bekommen habe, ist es so, dass ich eine Menge, also ich hatte nie so ein, weil ich ja kein Unternehmer bin und das nie gelernt habe, hatte ich nie so einen richtigen Prozess des Einstellungsverfahrens. Also ich habe natürlich immer ein paar Fragen gestellt, die darauf ausgelegt waren, zu gucken, ob die Leute ein gewisses Fachverständnis für bestimmte Themen haben. Aber ich habe mich sehr stark von meiner Nasenspitze leiten lassen, in der Form, dass ich gedacht habe, zu erkennen, wer denn die Menschen sind, die mir da gegenüber sitzen. Mehr nach dem Motto, okay, wenn das menschlich passt, dann kann ich den Rest einfach dazu schießen. Andersrum wäre es so, wenn es menschlich nicht passt, dann wird es mir auch schwer fallen, die Leute auszubilden. Das war schon die erste falsche Annahme, muss ich ehrlicherweise sagen. Der Prüfungsprozess war bei mir oder Einstellungsprozess war bei mir einfach viel zu dünne. Ich habe mir damals schon immer die Frage gestellt, und jetzt im Nachhinein ist das mega naiv, so ein Jahrzehnt später, warum bei Google zum Beispiel so 20 bis 50 Vorstellungsrunden sind bei unterschiedlichsten Personen, die da so ein riesen Bomborium darum machen, Leute einzustellen. Jetzt weiß ich's. Aber damals wusste ich es nicht und viele andere wussten das auch nicht. Das heißt, sie haben so Leute eingestellt, weil sie das Gefühl hatten, das passte irgendwie. Und weil, und dann kommt noch das nächste Ding dazu, also es reiht sich jetzt hier Schlag auf Schlag kommen, die Sachen, reiht sich dazu, dass die Leute, die ja, wenn du mal ein Buch gelesen hattest, erklärt haben, dass es ja total cool ist, wenn du Leute einstellst, die nicht deinem Denkmuster entsprechen, die nicht so richtig die Stärken haben, die du auch hast, um sich so ja breiter aufzustellen, um einfach Lücken, die man selbst hat, in irgendeiner anderen Weise zu kompensieren. Und das ist am Ende des Tages zumindest in einem Punkt Mist, nämlich auf der menschlichen Ebene. Du musst in dem Werteraster irgendwie zusammenpassen. Das heißt nicht, dass alle im Gleichklang marschieren, aber so die Grundlogik eines Werterasters, die muss schon identisch sein. Also so viele, also die muss identisch sein, ist auch Quatsch. Du wirst immer irgendwie auch Nieten haben, die du ziehst. Aber sich zumindest zu bemühen, den Anteil an purpose-konformen Mitarbeitern zu erhöhen, das muss das Ziel sein. Und erst dann denkt man daran, vielleicht irgendwie divers unterwegs zu sein, was die Themenvielfalt anbelangt. Aber auch da ist es so, dass es natürlich unglaublich schwierig sein kann, wenn du Leute hast, die vielleicht ein anderes Skillset haben, die aber immer anders denken als du und du immer gegen irgendwas reden musst, was ja auch eine Form der Überforderung und des Stresses darstellt. Apropos Stress, so auf das Thema will ich nochmal eingehen, bevor wir jetzt über den ersten Mitarbeiter hinweggehen. Das, was ich so erlebt habe in meiner Gründung, in den Anfängen meiner Selbstständigkeit und vielleicht auch noch bis 20 Jahre danach, also bis so zu dem Jahr 2000, ist so, dass ich immer mir eingeredet habe, dass es ja die Unterscheidung gibt zwischen positiven Stress und negativen Stress. Das ist ja so das, was man auch so ja, in Medizin, Fernsehberichten oder so immer hört, dass ja nicht jeder Stress irgendwie in die Überforderung führt und ins Burnout führt und krank macht. Das kann man sich natürlich über, also wenn man, sagen wir mal so, wenn man negativen Stress hat, wird man ziemlich schnell merken, dass man in eine Sackgasse steuert. Ja, das ist ziemlich schnell merkbar und das sind Leute, die dann vielleicht auch ziemlich schnell ins Burnout abglibbern und so, also die gefährlichste Form des Stresses, keine Frage. Aber die andere Form des Stresses, und da sind wir wieder an diesem Punkt Überforderung, Stress ist dann, wenn das System überfordert ist, ist die positive Geschichte und die ist nur bedingt positiv. Das ist natürlich so, wenn du intrinsisch losrennst und super interessiert bist an allen Sachen, 1000 Fragen stellst und immer noch ein paar Antworten kriegst und dann am Ende des Tages noch mehr Fragen hast als Antworten, dann bist du in so einem System der Neugierde drin und sowieso in einem System, gerade im Bereich jetzt bei mir, der Suchmaschinenoptimierung, da waren natürlich unglaublich viele neue Sachen, die man lernen konnte, man hat viele Sachen gefunden. Und konnte die dann mit anderen teilen. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Und unter diesem Spaß, was dann vielleicht als positiver Stress definiert wird, entsteht trotzdem eine Überforderung. Dieser positive Part führt zwar dazu, dass du dieses Stresslevel länger überdauern kannst und aushalten kannst, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass es in jedem Fall und ich glaube, bei jedem immer in den Dead End läuft. Du kannst das nicht ausnahmslos in der Schlachtzahl, in der man so intrinsisch motiviert losrennt und eine hohe Schlachtzahl hat und eigentlich in diesem positiven Stress der Überforderung ist, das kannst du nicht für immer durchhalten. Du wirst irgendwann auch in dieses Dead End laufen und die Überforderung wird irgendwann dazu führen, dass dein Körper sagt, stopp. Und das habe ich von eigentlich nahezu allen Menschen gehört, mit denen ich mich im Kontext von Unternehmertum unterhalten habe. Und nicht nur im Bereich des Online-Marketings. Ich konzentriere das jetzt hier drauf, aber das gilt natürlich für viele andere Unternehmen da draußen genauso. Also ich will es nur nicht zu breit machen. Ich finde, im Online-Marketing ist es jetzt schon unglaublich breit gefächert und bei jedem natürlich unglaublich individuell. Also rede dir nicht ein, dass positiver Stress positiv ist und der Schlafmangel auch unter positivem Stress cool ist, sondern am Ende des Tages zahlst du und dein Körper die Zeche dafür. Das ist in jedem Fall so. Und es ist auch nicht so, dass in jedem Fall das immer in einem Burnout endet. In meinem Fall zum Beispiel ist es jetzt so gewesen, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich meinen Körper die letzten 25 Jahre maximal überfordert habe. Natürlich immer unter diesem Deckmantel von positivem Stress. Am Ende des Tages habe ich eine Infektion bekommen, bin ultra krank geworden, habe Fatigue gehabt und habe gedacht, okay, jetzt habe ich nicht einen Burnout, aber eine Ausprägung von Überforderung, wo der Körper dir einfach was zurückzahlt, weil er einfach einem Virus oder einer Bakterie einfach nicht mehr richtig standhalten kann und das mehr eskaliert als bei anderen Leuten. Einfach weil ich das System Marco Young einfach total überfordert habe über die letzten Jahre und nicht so richtig darauf geachtet habe, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Die Frage ist, wie hätte ich es ändern können? Ich glaube, da gibt es irgendwie nicht so einen richtigen Weg raus. Ich hatte auf dem Weg dahin immer so ein paar Punkte, wo ich gemerkt habe, dass mein Körper mir Signale sendet. Ein so ein Signal war immer, dass ich mit den Kiefern sehr stark zusammengebissen habe, ohne das zu merken. Verbunden mit so ganz kurzfristigen Tinnitus-Geschichten. Und da wusste ich, ey Marco, hier ist eine Form der Anspannung da, da musst du jetzt ein bisschen aufpassen. Aber das war nicht so das Schleichende, sondern ich glaube, dass das immer schon die Form der Überforderung war, die dann körperlich irgendwelche Anzeichen ausgeprägt hat. Und ja, das ist aber nicht bei jedem so. Manche fahren dann einfach am Ende an die Wand. Und ich glaube, dass es natürlich auch ein DNA-Set gibt von Leuten, die bestimmte Symptome dann ausprägen. Und bei den meisten scheint es so zu sein, dass die dann in so ein Burnout reinlaufen, die was aber auch sich in unterschiedlichen Ausprägungen äußert. Ne? Okay, gehen wir mal einfach wieder zu meinem Werdegang zurück, weil ich glaube, dass der deckungsgleich ist zu vielen anderen Gründern. Also die Einstellung des ersten Mitarbeiters ist so das Hauptkriterium und fühlt sich eigentlich auch noch am besten an. ich glaube, gerade wenn man so im eigenen Umfeld recherchiert und Mitarbeiter einstellt, so die ersten Mitarbeiter sind ja oftmals die Lebenspartner oder irgendwelche Leute aus der Familie oder Leute, die einem sonst wie nahestehen, dann macht man vielleicht noch nicht so die richtigen Fehler. Das fühlt sich auch noch gut an, weil zu zweit setzt man sich meistens gegenüber und hat dann einfach eine Kontrolle, man redet miteinander und da funktioniert das alles noch sehr gut. Dann kommt der nächste Mitarbeiter, weil die Auftragslage ja einfach super war. Ja, wenn wir die letzten 20 Jahre im Online-Marketing zurückgucken, das ist ja immer nur nach oben gegangen und es war mehr Nachfrage da, als Angebot da war. Und naja, dann denkt man darüber nach, den nächsten Mitarbeiter einzustellen. Und dann ja, kommt Mitarbeiter zu Mitarbeiter, weil immer dieses Ding von Angebotsnachfrage da ist. Und wenn man denn irgendwie das, also was beim ersten Mitarbeiter noch geklappt hat und man immer noch denselben Wertemaßstab anlegt und man ja dann auch bestätigt wird durch das, was man bei den ersten Mitarbeitern vielleicht gut gemacht hat, dann denkt man ja auch, dass das bei den Mitarbeitern so bis 10 dann auch gut klappt. Das ist aber weit gefehlt. Sondern ich habe in der Phase schon festgestellt, dass ich ziemlich viele Hülsen dabei hatte, wo ich einfach mich habe blenden lassen oder die mich geblendet haben und ich dann danach aber, weil wir dann immer mehr wurden, mein System auch überfordert wurde, was die Kommunikation anbelangt, dass ich dann natürlich irgendwie ein bisschen die Tuchfühlung verloren habe und dann am Ende einer Probezeit vielleicht nicht den Termin irgendwie so richtig auf dem Schirm hatte und mir Gedanken gemacht habe, ziehe ich jetzt die Reißleine oder nicht, sondern habe diese Demarkationslinie einfach überschreiten lassen, diese rote Linie, habe mir im Vorfeld auch nicht so viel Gedanken gemacht, wie ich das irgendwie in Prozesse, in Bahnen hätte lenken können. Und dann stehst du irgendwann da mit 10 Mitarbeitern und schon ziemliches Maß an Überforderung und kommst dann an diese Schwelle ran des Kündigungsschutzes. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute so eine Grenze, die am auffälligsten ist. Und das Wort, was ich sehr oft höre, wenn die dann über 10 sind, weil die Anforderungen an die Kündigung natürlich höher sind, wenn du über 10 Mitarbeiter hast. Und jetzt ist, glaube ich, das genau die Phase, wo die meisten Leute, einschließlich meiner Person, die größten Fehler machen. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt noch nicht über 10. Also wir sind jetzt 9 Mitarbeiter. Jetzt haben wir da aber schon bei den meisten das Problem, dass der mal gegründet hat, sprich meine Person oder du, dass man ja schon probiert, Prozesse aufzusetzen, aber man ja mit administrativen Zeug so viel zu tun hat, dass man sich um die Prozesse, ja, wenn man ehrlich ist, nur sehr oberflächlich kümmert. Das heißt, eigentlich war bei mir und bei vielen anderen, wenn ich das so höre, die Ansage oftmals, ja, du hast ja schon Erfahrung in dem Bereich, strukturier doch deinen Bereich so. Wichtig ist, dass der Output und die Leistungsfähigkeit und die Ergebnisse stimmen. Wie du da hinkommst, das mach doch einfach selbst. Und das ist so der Anfang vom Ende, glaube ich, dass man das irgendwie nicht strukturiert. Und warum strukturiert man es nicht? Weil man überfordert ist als Gründer, weil man so viel mit administrativem Müll unterwegs ist und weil natürlich diese Mitarbeiter, und das ist jetzt ein großer Fakt auch, der, glaube ich, da reinspielt, weil die Mitarbeiter oftmals natürlich nicht so selbstständig arbeiten, wie man das angenommen hatte. Also die Idealvorstellung ist ja immer so, dass die Mitarbeiter, die man einstellt, dass die genauso arbeiten wie man selbst. Das ist aber natürlich totaler Quatsch, weil ich bin Firmengründer, weil ich Firmengründer bin, weil ich vielleicht bestimmte Sachen anders denke als andere. Und der Schnitt der normalen Mitarbeiter, die ticken halt anders. Die tinken halt nicht so wie du als Unternehmer. Und das muss man erstmal realisieren. Mit dieser Idealvorstellung ist dir überhaupt nicht geholfen. Das merkst du nur in dem Bereich nicht. Die Folge davon ist, dass man so falsch denkt, ist, dass die Leute, weil die ja denken, dass sie einem bestimmten Schema entsprechen müssen, dass die natürlich sehr viele Fragen die man als Chef an die Mitarbeiter hat, dass die einfach wieder zurückgeben. Ich nenne das immer so gerne den Affen auf die Schultern setzen. Man hofft ja, dass wenn man Leute einstellt, dass man seine eigenen Affen, die man auf der Schulter hat, abgeben kann an die Mitarbeiter. Wenn die aber immer noch Faktor 2 die Mitarbeiter zurückgeben, weil sie Fragen, die Affen zurückgeben, weil sie Fragen haben, die du selbst, weil du keine Strukturen hast, nicht beantwortet hast, dann wird das problematisch, weil es werden immer mehr Affen auf deiner Schulter. Und in diesem Problem, was sich ja steigert, wirst du immer unaufmerksamer und kümmerst dich immer weniger um die Prozesse, die eigentlich notwendig wären, um das System zu entlasten. Und das ist so eine Sache, ich glaube, da scheitern die meisten Gründer dran, in jeglicher Form. Und im Online-Marketing war es, glaube ich, noch ausgeprägter, weil das Wachstum einfach so stark war und weil auf der anderen Seite es ja auch nicht so einen stetigen Nachbau von Mitarbeitern gab. Also wir sind im Online-Marketing ja nach 25 Jahren immer noch in einem Bereich unterwegs, wo einfach nicht strukturell ausgebildet wird, sondern wo eigentlich die Agenturen oder die Inhouse-Abteilungen Seiteneinsteiger ausbilden in einem Thema, was eigentlich so strukturell nicht da ist. Und selbst da könnte man ja jetzt sagen, ja, das ist nach 25 Jahren nicht da. Du bist überfordert in einem System, das grundsätzlich in Überforderung steckt. Also eigentlich ist das alles Überforderung. Und wenn ich das vergleiche mit der normalen Industrie, wo es ja eigentlich so natürlich auch Formen von Überforderung gibt, aber wo es strukturierte Ausbildung gibt, wo es strukturierte Arbeitsprozesse gibt, wo man sich lustig macht im Bereich Online-Marketing über ISO-Normen, die aber dazu führen, dass ja da ein Regelwerk entsteht für Arbeit, dann glaube ich, kann man sich daran ganz gut orientieren, hat sich aber die Online-Marketing-Branche nie, zumindest nicht in den Bereichen, die ich so kenne. Also ist man so gewachsen in maximaler Überforderung bis zum Bereich von 9 Mitarbeitern und kommt dann über die 10 Mitarbeiter und ist dann im Bereich des Kündigungsschutzes drin. Und eigentlich ist es auch egal, man wird die Leute, theoretisch nicht mehr so leicht los, weil man über dieser Grenze ist. Faktisch ist es aber so, dass ich ja vorher schon eigentlich das Thema aus den Augen verloren habe, aus Überforderung und dann ja eigentlich immer noch weiter wachse und natürlich mit diesem Prinzip Hoffnung und immer weiter in die Überforderung reingehe.
Reklame.
Hallo meine Lieben, hier ein kleiner werblicher Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, veranstalten wir ja einmal im Jahr die Campix als großes Main-Event von unserer Plattform Campix. Der Fokus, der sich die letzten Jahre ja sehr stark auf die Verbindung zwischen SEO und Content-Marketing gelegt hat, verschiebt sich jetzt ein bisschen. Also SEO und Content-Marketing sind immer noch Teil davon, aber ein großer Schwerpunkt geht in Richtung SEO und Markenaufbau. Weil ich persönlich glaube, dass die Marke die in Anführungsstrichen Endlösung ist von dem, was wir in SEO gerade durchmachen. Also wir fokussieren uns unglaublich stark im nächsten Jahr auf das Thema SEO in Kombination mit Markenaufbau und den Möglichkeiten. Natürlich wird aber auch AI nicht zu kurz kommen. Natürlich wird Plattform-SEO nicht zu kurz kommen und auch Tech-SEO wird Bestandteil sein. Aber immer unter diesem großen Blickwinkel von, wie kann ich denn Markensignale und Real EAT wirklich spielen, um SEO zu befeuern. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann überleg doch einfach mal, ob du dir nicht ein Ticket holst für das Event, das am 18. und 19. Juni in Berlin stattfinden wird. Ich würde mich freuen und wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir. Sonst sehen wir uns hoffentlich im kommenden Jahr, 18. und 19. Juni. In Berlin. In diesem Sinne, tschüss.
Reklame Ende.
So, jetzt habe ich so mich als Gründer irgendwie da so eingebracht. Die nächste Stufe ist natürlich, wenn du über 10 kommst, dass du dir mal Gedanken machen musst, okay, ich muss irgendwie, also man spürt den Druck, man spürt diese Überforderung und probiert diesen Druck loszuwerden. Man merkt, dass das natürlich sehr stark mit der Mitarbeiterführung zu tun hat, neben diesem ganzen Admin-Bereich. Und probiert diese Überforderung loszuwerden und probiert eine Führungsinstanz einzubauen, um jemanden zu haben, der einen 50% der Affen von der Schulter nimmt. Und diese ganzen Fragen, die von Mitarbeitern kommen, dass der die beantwortet. Oder faktisch mal nur einen Kanal hat, wo die Entscheidungen zu einem kommen und nicht 10 Kanäle hat, wo alle Fragen zu einem kommen. Ja, jetzt wählt man aus. Okay, wen nimmt man als Führungskraft? Die meisten Leute, die ich kenne, haben aus diesen 9 Leuten jemand rausermittelt, den sie gerne als Führungskraft einsetzen wollen würden. Die wenigsten, die ich kenne, haben von extern sich Führungskräfte geholt. Und so war es bei mir auch. Das heißt, ich habe jemand genommen, der die längste Zeit bei mir war und wo ich das Gefühl hatte, boah, der packt das. Den habe ich aber nie gefragt, wenn ich ehrlich bin. Und so ist es bei vielen anderen auch gewesen, dass man zwar mit den Leuten geredet hat und die gesagt haben, ja, kann ich mir vorstellen, aber natürlich gar nicht wussten, was sich dahinter verbirgt, weil sie es auch nie gelernt haben, sondern die sind ja in diese Führungsrolle dann faktisch so reingefallen wie ich in diese Gründungsrolle und sind dann für sich auch in die Überforderung gekommen, weil sie ja auch nicht wussten, wie es geht. Und jetzt gibt es auf der Seite des Gründers maximale Ansprüche, dir die Affen von der Schulter zu nehmen und für Entlastung zu sorgen. Aber die Wahrheit ist, dass durch diese fehlende Führungsqualifikation ja noch Fragen dazukommen, die vielleicht noch viel prägender sind. Und was du sonst noch so mit vielleicht Charakter irgendwie an die Mitarbeiter weitergeben konntest, hängt jetzt in dieser Zwischeninstanz und auch an dem Charakter der Zwischeninstanz. Wo die Leute also vorher vielleicht noch mit diesem Chaos klargekommen sind, weil der Purpose zum Gründer irgendwie da war, ist jetzt plötzlich eine Führungsinstanz da, wo man ja, weil man auch die Tuchfühlung nicht hatte, gar nicht weiß, wie das Standing in der Mitarbeiterschaft zu dieser Person ist. Wir sagen, aus diesem ganzen Chaos, was da entsteht, das kann man lösen, indem man Glück hat. Viele Leute, die ich kenne, die ich hinterher befragt habe, wo das ganz gut geklappt hat, die sagen im Nachhinein, ja, habe ich Glück gehabt. So richtig Wissen, mit Wissen war das nicht verbunden. Nur ganz wenige Leute waren sich der Stärken von Führungsleuten wirklich bewusst und haben immer gesehen, dass da in manchen Leuten mehr schlummert als in anderen. Das ist super und ich will nur sagen, das hat eben was mit Glück zu tun und ja, Glück muss man sich auch erarbeiten, das heißt, man muss vielleicht vorher schon auf dem Weg dahin, auf dem Weg zu den 10 Mitarbeitern die richtigen Entscheidungen getroffen haben, um dann auch im Fall X die richtige Entscheidung zu treffen mit der richtigen Führungsperson. Ja, nun ist es so, dass viele Leute aber, also nehmen wir mal Pareto, ja. Also 20% der Leute machen es vielleicht richtig oder haben Glück und 80% machen es falsch. Und von den Leuten, die kommen natürlich in so ein System wieder der Überforderung rein, weil dieser ahnungslose Mitarbeiter, der von dem Geschäftsführer oder dem Gründer alleine gelassen wird, dann sein eigenes Ding da irgendwie macht, auch überfordert ist und dann diese Überforderung an die Mitarbeiter runtergibt. Und dann sind wir in der nächsten Stufe, wo diese Überforderung sich irgendwie ihre Bahn sucht. Das heißt, dann probiert die Führungskraft vielleicht die fehlenden Strukturen, die da sind, aufzubauen und schafft natürlich damit einen Raster, was zu Überforderung führt, weil, und ich sage dieses Wort jetzt noch ganz oft, was zu Überforderung führt, weil es ja immer so irgendwie so geklappt hat. Und gerade im Online-Marketing sind viele Freigeister unterwegs, da müssen wir uns nichts vormachen. Und diese Freigeister plötzlich in ein Korsett zu geben, um Prozesse wirklich zu steuern und als Führungskraft oder als Gründer wirklich eine Kontrolle über bestimmte Sachen zu haben, das mögen viele nicht so. Und da merkt man so erstmal den Widerwillen, dass der Widerwillen dann der Führungskraft reflektiert wird. Dann der Gründer sagt, ey, das musst aber du regeln. Und der aber sagt, naja, aber die hören gar nicht so richtig auf mich. Diese ganzen Spannungen, die da draus entstehen, die sind Teil der Überforderung. Die Mitarbeiter denken sich natürlich, okay, wer hat denn jetzt hier das Sagen, wenn die Führungskraft nicht so richtig agiert in dem Bereich und konsequent ist und die Rückendeckung durch den Chef hat. Ja, da entsteht so ein Potpourri der guten Laune. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will und vielleicht erkennt sich der ein oder andere da auch wieder. Dann kommt das natürlich bei 10 Mitarbeitern, die alle unterschiedliche Charaktere haben, dazu, dass ja der eine sagt, okay, jetzt ich kümmere mich mehr um den Chef, der andere sagt, ich kümmere mich mehr um die Führungskraft, der andere sagt, ich schwimme gegen beide, weil ich irgendwie mein eigenes Ding durchsetzen will. Andere kündigen einfach auch. Also es sind unterschiedliche Interessenlagen, unterschiedliche Charaktere, die sich unterschiedlich entwickeln. Und alles führt dazu, dass alle irgendwie durcheinander quatschen. Also auch wenn sie nicht so richtig quatschen, aber es führt dazu. Und das brechen wir dann runter auf den Bereich der Trainees, wo die Leute ausgebildet werden. Und jetzt kannst du das alles potenzieren oder alles multiplizieren, was ich gerade gesagt habe. Und in diese ganze Kladderadatsch der guten Laune kommt dann unten bei dem Mitarbeiter an. Herzlichen Glückwunsch. Was soll daraus entstehen? Also am Ende ist das so, dass insgesamt in diesen Systemen, und ich würde jetzt nach Pareto sagen, 80% der Systeme sind genauso entstanden, einfach eine Überforderung entsteht. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Der eine zieht die Reißleine, kündigt dann, geht woanders hin. Viele schwimmen in dem System einfach weiter, weil sie keinen Ausweg finden, weil du einfach gar keinen klaren Gedanken in allen Bereichen findest, um einfach mal zu gucken, wie man es denn lösen kann, weil man einfach überfordert ist. Also so klassisch wie du bist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und sollst aber noch nebenbei eine Gesamtkonzeption für die Zukunft von Deutschland entwickeln. Hast aber einen 16-Stunden-Tag, der total durchgetaktet ist. Du hast gar keine Zeit mehr, dir darüber Gedanken zu machen, wie man Deutschland jetzt besser machen könnte. Und Deutschland ist dann faktisch dein Unternehmen und genauso funktioniert das auch. Ich glaube, da sind unglaubliche Parallelen dabei, die aber alle dazu führen, dass diese Systeme überfordert sind und speziell im Online-Marketing überfordert sind. Das kann man eine ganze Zeit deckeln, indem man einfach gute Margen und gute Einkünfte hat. Und so ist es in vielen Firmen ja auch. Wenn du gleich irgendwie Margendruck hast und Marketingdruck hast und einen engen Markt hast, wo eine hohe Konkurrenz ist, dann kommen natürlich so eine Sachen, brechen vielleicht früher aus. Wenn du das deckeln willst, dann machst du so Sachen wie, ich stelle einen Kicker hin und stelle einen Obstkorb hin oder mach irgendwelche Reisen mit meinen Mitarbeitern. Also ich, im Endeffekt mache ich nichts anderes, als die Probleme deckeln, die eigentlich da sind. Und wenn ich so im Nachhinein, und mein Leben besteht jetzt sehr stark daraus, im Nachhinein rückblickend zu gucken, wo denn Sachen deckungsgleich sind, ich glaube, dass da viele Sachen sehr, sehr gut passen, wo einfach mit Geld Probleme zugemüllt wurden. Und ich kenne nur ganz wenige Leute, die wirklich so strukturiert ihre Agenturen und Firmen aufgebaut haben, dass ich einen Hut davor ziehe. Aber vor diesen Leuten ziehe ich den Hut. Die Frage ist, die ich mir nur stelle, ist, sind diese Leute, die sind grundsätzlich anders als ich. Meine Stärke in dem, was ich anbiete, ist eigentlich mehr der chaotische Bereich. Also Out-of-the-Box-Denken, neue Denkwege angehen, also bestimmte Sachen, die nicht in der, also wo die Stärken nicht in der Struktur liegen, sondern darin liegen, die alten Strukturen aufzubrechen und Neues zu versuchen. Und die Leute, die strukturiert Unternehmen aufgebaut haben, die ticken da ein bisschen anders. Das heißt, ich sitze dann oftmals da und denke mir, ja, hätte ich denn überhaupt so werden können wie er? Ist denn so oder wie sie? Sind die Voraussetzungen überhaupt da und muss dann zu der Erkenntnis kommen, nee, die sind nicht da. Meine Stärke liegt im chaotischen Umgang mit den Sachen und bei vielen ist das auch so und nur die wenigsten sind so hart strukturiert wie diese Leute, die ich da kennengelernt habe. Und dann bin ich natürlich der Meinung, dass ich meinen eigenen Weg finden muss oder mich mehr mit Leuten unterhalte, die ähnlich chaotisch sind wie ich, aber ihren Weg selbst gefunden haben. Und im Nachhinein muss ich ja sagen, habe ich meinen Weg ja jetzt gefunden und bin vielleicht jetzt dadurch, und das kriege ich ja auch auf vielen Konferenzen wiedergespiegelt, vielleicht Vorbild oder so ein bisschen Inspirator für Wege, die man eben auch gehen kann, weil ich meinen Weg gefunden habe. Aber frag halt nicht nach Sonnenschein. Da ist halt unglaublich, dass 25 Jahre Lernen eigentlich mit drin und auch nur für mich. Ob das für dich passt, muss ich nochmal sagen, das weiß ich am Ende des Tages überhaupt gar nicht. Okay, aber nochmal zurück zu diesem Thema. Du kannst dann immer weiter wachsen und wirst immer größer. Ich will jetzt gar keine Zahl sagen. Die Probleme bleiben immer in dem System. Und ich meine, jeder kennt irgendwie dann die Tatsache, dass du auch irgendwann den richtigen als Führungskraft gefunden hast zwar, der aber in diesem Bereich der Führungskräfte so talentiert ist, dass er eigentlich auch selbst Chef sein könnte und irgendwann selbst Chef wird und dann sagt, okay, ich will bei dir nicht mehr arbeiten als Führungskraft, sondern ich mache mich selbstständig. Lockt entweder oder geht in-house irgendwie in eine andere Position. Die meisten haben sich aber selbstständig gemacht. Das heißt, du bist diesen einen, der eigentlich alle Sachen hatte, den kannst du ja jetzt mit Geld erschlagen. Da sind wir wieder im Geschäftsmodell und in den Margen, die wir irgendwie verdienen können. Den wirst du aber nicht halten können, weil der ja eigentlich dieselben Erfahrungen machen will wie du. Oder er will es noch besser machen, weil er die Schwächen des Systems vielleicht erkannt hat und will dann das irgendwie besser machen, was er vielleicht auch kann. Dann ist aber das System wieder unter Stress und unter Überforderung gesetzt, weil diese Führungskraft weggebrochen ist. Und das ist jetzt im Kleinen gedacht. Ich kenne das aber auch mit Beispielen, wo eine Agentur 4 Abteilungen hatte und plötzlich 3 Führungskräfte weggegangen sind, weil die eine eigene Agentur aufgemacht haben. Diese Überforderung und der Stressfaktor, der daraus entsteht, der ist dann noch gar nicht mit eingepreist, der aber ist faktisch da. Und das ist auch ein Überforderungsfaktor, der dann immer an alle Bereiche weitergegeben wird. Also der wird genauso nach oben weitergegeben, als nach unten auf jeden einzelnen Mitarbeiter. So, jetzt kommen wir aber nochmal, ich will ja wissen, warum jetzt diese Form der Überforderung so eigentlich da ist, weil die Prozesse, die ich jetzt genannt habe, sind ja eigentlich noch die ganz normalen. Ich glaube, die finden auch jeden Tag jetzt hier immer noch bei Gründern statt. Die haben sich nicht geändert. Aber was hat sich denn seit 2000 eigentlich geändert? Und das ist jetzt so ein Jahr, wo das bei mir wirklich so, wo ich denke, ja, da hat sich was geändert. Und 2000, der ein oder andere mag schon verdrängt haben, war ja das Jahr von Corona. Und da sind wir von Nähe in Distanz gekommen. Das war ja, glaube ich, der soziale Faktor, der am prägendsten war. Nämlich wir durften uns einfach nicht mehr treffen und die Firmen haben gelernt, hey, das geht auch durch Distanzarbeit, durch Homeoffice und ja, geht vielleicht sogar so weit, dass irgendwelche Leute im Ausland gearbeitet haben und alles ist möglich, alles schien möglich, jeder hatte die maximale Freiheit. Ja, da war es damals auch noch notwendig, weil wir ja die Infektion hatten und die Krankheit hatten. Und dann haben wir aber gemerkt, hey, da in der Teeküche, da hat ja auch irgendwie Magie stattgefunden. Das heißt, viele Firmen von denen, wo jetzt gemeckert wird, dass die wieder zu Präsenz zurückswitchen, sind ja Firmen, die gemerkt haben, dass diese ganze Überforderung, die in dem System stattfindet, eigentlich nur zusammengehalten wurde und gedeckelt wurde dadurch, dass die Teeküche da war oder der Obstkorb da war oder ein Feindbild da war oder soziale Kontakte da waren. Also irgendwas in der Metaebene zwischen Menschen hat diesen ganzen Container zusammengehalten. Diese kleinen Botschaften der Identifikation mit Arbeit und Purpose zu dem Unternehmen. Das haben viele große Firmen gemerkt und holen jetzt ihre Leute wieder zurück. Nicht, weil sie irgendwie jetzt arschig sein wollen gegenüber den Mitarbeitern, sondern weil diese Nähe der Kit ist, um diese Systeme zusammenzuhalten. Davon bin ich relativ überzeugt mittlerweile. Und jetzt wehren sich natürlich die Leute dagegen und schaffen auch wieder eine Form der Überforderung, weil wenn man erstmal sowas als positiv ansieht, dass man Homeoffice macht und das ja super ist, dann will man ja diese Sachen, die man mal hat, nicht einfach wieder aufgeben. Und natürlich wehren sich dann die Leute dagegen. Und welche Argumente werden sie denn bringen? Sie werden immer sagen, dass sie zu Hause genauso leistungsfähig sind, wie sie sind, wie sie immer waren. Und das, glaube ich, ist einfach nicht so, weil also manche, die vorher schon hochperformant waren, die haben sich zu Hause auch hochperformant hingesetzt, weil die intrinsisch motiviert waren. Leute, die aber vorher in einem chaotischen System ohne große Strukturen gearbeitet haben, die verfallen ja noch mehr in irgendwelche chaotischen Strukturen, die kein System haben. Und werden die das aber dann sagen? Nee, werden sie nicht sagen, sondern die werden sagen, nee, ich habe mich jetzt hier super organisiert. Ob das aber auf die Firmenziele einzahlt, das ist ja erstmal völlig egal. Und das ist schon mal ein Problem der Überforderung von Firmen und am Ende natürlich auch von Mitarbeitern, weil die natürlich gegenhalten und ja dann immer sich in der Vergangenheit sagen konnten, okay, wenn das jetzt hier irgendwie nicht gewährleistet wird, dann suche ich mir halt ein neues Unternehmen. Das war so, das ist aber nicht mehr so. Denn du kannst mal mit Leuten dich gerade unterhalten, die Stellen suchen. Das ist gar nicht mehr so einfach in dem Markt, irgendwie Stellen zu finden. Zumindest nicht in bestimmten Gehaltsklassen, die vorher als selbstverständlich eingenordet wurden. Und ja, so ist es, dass plötzlich Distanz entstanden ist und diese ganzen Kit-Bereiche einfach weggefallen sind. Und das eben kombiniert mit den fast immer nicht vorhandenen Strukturen ist halt ein großes Problem. Und Zuständigkeiten sind plötzlich nicht da, es wird nicht überwacht, wie Kommunikation stattfindet. Und dann hört man ganz oft von Kunden, oh, der meldet sich ja nie bei mir. Und merkt dann aber, okay, ja, wer ist denn eigentlich zuständig? Ja, keine Ahnung, wer zuständig ist. Also diese Strukturen, Prozesse aufbauen zu müssen eigentlich, das hat nie stattgefunden nach Corona. Sondern das Einzige, was stattgefunden hat, ist, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man den Arbeitsplatz dann irgendwie bei dem Mitarbeiter zu Hause so installieren kann, dass er einigermaßen menschenwürdig ist oder er sich selbst arrangiert und dass die grundsätzliche Kommunikation, wie jetzt irgendwie meinetwegen Teams zur Basiskommunikation stattfindet oder wie Dateien ausgetauscht werden, dass die geregelt ist. Das aber nie geregelt, wie die Prozesse an sich ablaufen sollten. Also die Sachen, die vorher hätten schon geregelt werden müssen, bevor es Corona gab. Ein gutes Beispiel ist eine Bekannte von mir, die hat vorher in einem Callcenter gearbeitet, auch lokal, hat mit Leuten da zusammengesessen. Und da gab es natürlich auch eine zwischenmenschliche Ebene, aber es gab natürlich eine ganz harte Taktung. Also es war ganz klar, wann die Leute telefonieren, wie lange die für eine Telefonat machen mussten. Es war klar, dass wenn die auflegen, haben sie 20 Sekunden Pause, dann wird der nächste Anruf durchgeleitet. Und die Leute, die in der Führung waren, haben ganz genau gesehen, was gemacht wurde, welche Schlagzahl geliefert wurde. Und diese Systeme, die vorher schon funktioniert haben und die unglaublich kontrollierbar waren, die sind dann einfach ins Homeoffice übertragen worden. Das heißt, eigentlich war die Schlagzahl genau dieselbe. Es fehlte nur wieder diese Nähe und der Kit der Zwischenmenschlichkeit, was natürlich in den Prozessen ein bisschen was mit Loyalitätsbildung auch zu tun hat, weil man einfach ja so ein Umfeld von Leuten hat, mit dem man hoffentlich gut kann. Aber die Struktur ist genau dasselbe. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin und ich drücke jetzt hier auf Pause, habe eine halbe Stunde Pause, dann weiß ich, ich muss in 30 Minuten wieder da sein, weil das System das fordert. Und wenn ich das nicht mache, dann poppt das irgendwo anders auf. Das sind ja Prozesse, die gibt es im Online-Marketing gar nicht, sondern da arbeiten die Leute freigeistig, vielleicht noch mit Zielen, klar. Aber wie sie da hinkommen, das wird ja den Leuten selbst überlassen. Und das ist im Homeoffice jetzt nicht besser geworden, sondern eher noch chaotischer geworden. Das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Ja, das war erstmal so der große Bruch, der durch Corona gekommen ist. Und dann gibt es ja jetzt noch zwei große Baustellen, die noch dazu kommen auf das System, was grundsätzlich in der Überforderung steht. Und das sind zum einen die wirtschaftliche Schwäche von Deutschland, die Tatsache, dass dadurch ja vielleicht auch festgestellt wird, dass Online-Marketing oder Marketing grundsätzlich aktuell so ein bisschen durchgespielt ist, was nicht heißt, dass es nicht da ist, aber es hat so ein Plateau gefunden. Dieser Punkt des maximalen Wachstums, den haben wir einfach gekillt und jetzt sind wir eher auf einem abnehmenden Ast unterwegs, aber ich würde jetzt mal sagen, auf einem gewissen Plateau unterwegs, aber eben nicht mehr im Bereich Wachstum. Und das macht ja was mit den Agenturen, die vorher, oder mit den Innenausabteilungen, die vorher immer auf Wachstum gedrillt waren. Nämlich, es verändert was. Und in vielen Bereichen ist es auch so, dass es radikal zurückgeht. Und jetzt nicht mal wegen dem wirtschaftlichen Wachstum oder den Ausblicken, die ja durch die ganze Weltpolitik natürlich auch ziemlich düster sind, muss man sagen, und Leute dazu bringt, vielleicht erstmal auf die Bremse zu drücken, sondern es ist auch noch der ganze Bereich AI dazu gekommen fürs Online-Marketing. Und wenn ein Bereich natürlich da betroffen ist, dann ist es das Online-Marketing. / SEO. Zumindest im ersten Blick. Ja, ich gehe nachher nochmal darauf ein, dass es vielleicht ein bisschen komplexer ist, dieses ganze Thema. Aber im ersten Blick sieht es so aus, als ob eine Menge einfach jetzt durch AI lösbar wäre und dadurch ja Mitarbeiter einfach entfallen oder Leute nicht mehr buchen, weil sie es in-house machen. Auf jeden Fall merken immer mehr Konstrukte, immer mehr Firmen, egal ob in-house oder Agenturen, dass sie an ihr Limit kommen und dass vielleicht die Umsätze auch nicht mehr reichen, um diesen ganzen Luxusstamm, den man sich so aufgebaut hat, auch wenn das vielleicht ein Stamm ist, der eine Vollkatastrophe ist, dass man da was machen muss. Und das ist vielleicht der erste Moment, wo man auch trotz Kündigungsschutz einfach Argumente findet, dafür überhaupt Leute zu entlassen, weil man strukturelle Veränderungen umsetzen muss, weil Umsätze zurückgehen. Ist ja nicht so, dass die Leute hundertprozentig geschützt sind. Du musst nur als Arbeitgeber halt begründen, warum du denn Leute irgendwie entlassen musst, weil bestimmte Sachen eben nicht so funktionieren. Und plötzlich bist du in so einer Abwärtsspirale drin. Und was vorher nach oben gegangen ist und nicht so richtig funktioniert hat und eigentlich nur durch hoffentlich viel Geld verdienen gedeckelt wurde, geht jetzt in die andere Richtung. Psychologisch natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich jetzt eine Überforderung im Negativen dazu kommt. Und aus dem, was vorher positiver Stress war, und wir erinnern uns, wo wir länger durchgehalten haben, um in den Burnout zu kommen, das fließt plötzlich jetzt ein bisschen schneller in den Burnout, weil so eine Sachen wie oh, ich muss Leute kündigen und der Steuerberater sagt mir jetzt schlechte Nachrichten und so. Das macht was mit Leuten. Also, und das ist, also manche gehen dann amerikanisch an das Thema ran und sehr sachlich und umsatzgetrieben und sehr rational. Die meisten, die ich aber kenne, und das ist, glaube ich, auch zum Glück eigentlich die Normalität, viele Leute machen sich schon Gedanken darum, wie jetzt man Leute entlassen kann und wie das, also die kennen ja viele Leute da auch und sind menschlich mit denen verbunden, und zu entlassen ist immer eine große Scheiße, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt kommen die Leute in so einen Konsolidierungsplan rein, sehen also, okay, wir müssen uns auf die Zukunft zubereiten, die wir zumindest erkennen können, und müssen jetzt irgendwelche Schritte ausführen. Das heißt, der, jetzt kommen wir nochmal in diese Riege rein, der Gründer, der CEO kommt unter Druck, weil er restrukturieren muss. Wenn er vorher schon überfordert war, ist jetzt die Restrukturierung natürlich nicht einfacher, weil es ja darum geht, eine Gesamtkonzeption für das Unternehmen einfach nochmal aus dem Hut zu zaubern. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass da nicht mal vorher für Zeit war. Und jetzt muss aber die Zeit dafür da sein. Maximale Überforderung. Das führt oft zu dünnen Nerven, zu Ausfällen, auch im Verbalen, und führt dazu, dass Kommunikation nach unten immer schwieriger wird. Das heißt, wenn du jetzt noch in einem Unternehmen arbeitest, wo Nähe da ist, also wo nicht irgendwie Homeoffice so angesagt ist, dann wird es dazu führen, dass die Kommunikation ruppiger wird in der Regel. Manche probieren die Leute irgendwie dann mit ins Boot zu holen, suchen sich irgendwie da Rat, hoffen, dass man das gesamtmäßig entscheiden kann, und stellen dann aber fest, nee, kann man gar nicht gesamtmäßig entscheiden, sondern man muss für die Firma entscheiden und man kann nur sehr, sehr bedingt auf die einzelnen Mitarbeiter achten. Man muss irgendwie einen Mittelweg finden, aber die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen ist halt wirklich, ich glaube, nur bedingt eine gute Idee, weil die auch erwarten, dass du irgendeine Entscheidung triffst und eine Orientierung gibst. Dieses, du kannst alles machen, du kannst alles wehren, diese Orientierungslosigkeit ist genau der Stressfaktor, den denn Führungskräfte haben und den Mitarbeiter haben und den vielleicht auch die kleinen Trainees haben, wenn die noch bei dir im System auch rumschlummern. Das heißt, da entsteht ja auch schon wieder maximale Überforderung, und in der Überforderung sind wir aktuell drin. Also die letzten 5 Jahre habe ich mich eben oft gewundert, warum meine eigene Kommunikation teilweise so schlecht geworden ist, warum so viele andere Leute mit mir nicht so richtig kommunizieren, Kommunikationswege immer abreißen, obwohl die vorher da waren. Und ich glaube, das liegt an diesem ganzen System der Überforderung. Und es wird auch bei Leuten, oder bricht es raus, wo man merkt, dass die in der Umstrukturierung drin sind. Da ist es extrem schlimm. Ich bin jetzt durch mit dem Thema, muss ich sagen, und bin unglaublich glücklich. Also diesen ganzen Weg, den ich jetzt beschreibe, den habe ich ja schon durch. Und bin jetzt in einer Form von Boutique-Agentur unterwegs, wo ich einfach diese Freiräume wieder habe, mich mit meiner Zukunft auseinanderzusetzen. Wo andere jetzt noch die Freiräume nicht mehr haben, sich mit ihrer Zukunft im Runterbau der Firma, also im normalen Settling wieder zu finden, bin ich jetzt schon in dem Bereich, wo ich mir wieder die Freiräume nehme, um an die Zukunft der Firma zu denken, um vielleicht nochmal anzugreifen, um die ganzen Fehler, die ich jetzt gesagt habe, die in die Überforderung geführt haben, vielleicht abzustellen. Und ein großer Schlüssel für mich ist dabei, vielleicht nicht in diesem ganzen System des Marketings stattzufinden, weil diese Überforderung in dem System einfach vorprogrammiert ist. Das ist so ein Gedankengang. Aber diesen Gedankengang kann ich mir nur machen, weil ich mir die Freiräume geschaffen habe, nicht mehr so viel Affen auf der Schulter zu haben, nicht mehr so viel Triggerpunkte zu haben. Und die Triggerpunkte, die da sind, die sind immer noch hart genug, weil dieses ganze Prozessmanagement, das ist auf Basis von dem, was ich mit Chaos vorhin so beschrieben habe und meinem Charakter, natürlich immer noch ein schwieriges Thema. Aber so grundsätzlich habe ich jetzt einen Wohlfühlfaktor und fühle mich eigentlich seit knapp über einem Jahr, wo wir so die letzten Schritte hier der Veränderung gemacht haben, eigentlich nicht mehr überfordert. Das muss ich wirklich mal sagen. Klar gibt es immer noch mal so Phasen, wo es ein bisschen härter ist, wo man das noch mal spürt, aber nicht mehr so konstant, wie es früher war. Und da bin ich unglaublich dankbar und lege eine Menge Wert darauf, dass ich in Zukunft genau diese Hebel, die ich zumindest identifiziert habe als Ursachen dafür, dass ich in diese Überforderung reingelaufen bin mit dem gesamten System, dass ich die probiere zu vermeiden, ohne zu wissen, ob ich da nicht auch wieder reinstolpere. Also es gibt nie Aussicht auf Fleischbällchen, und eine Perfektion, sondern das Umfeld ändert sich, ich ändere mich, Umfeld der Menschen, die für mich arbeiten, ändern sich. Tausend Sachen sind in Dynamik und man weiß nie, wo man rauskommt. Aber so grundsätzliche Sachen wieder in der Ruhe zu sehen und nicht in der Überforderung, da sehe ich schon eine riesen Zukunft drin. Ich kann dir nur empfehlen, das habe ich auch in den letzten Podcasts schon gesagt, wenn du denn in dieser Umstrukturierung bist, und viele werden ja da hinkommen, machen wir uns nichts vor, die meisten im Online-Marketing werden durch diese Umstrukturierungsphase laufen. Wenn du einen Plan hast, wo du hin willst, für dich oder für die Gründer, die da sind, wenn die da einen Plan haben, dann folgt diesem Plan und haltet immer das, also projiziert für euch, was der positive Effekt ist. Das, was ich gerade gesagt habe, dass ich wieder diese Freiräume habe und diesen Punkt der Überforderung nicht mehr habe, das musst du dir eigentlich so als Zettelaufkleber oder als Figur auf den Tisch stellen, damit sie dich jeden Tag anlacht, weil der Weg runter zu diesem Abbau und der Überforderung, der ist unglaublich steinig und fühlt sich immer an, als ob man das irgendwie alles nicht hingekriegt hat. Am Ende, und das geht aber auch nur, wenn man sich das Ziel wirklich bewusst gemacht hat, da sind die Fleischbällchen. Ich kann euch sagen, wenn das Ziel klar ist, wartet hinten diese Blumenwiese. Und die ist cool. Und da lohnt es sich für zu arbeiten. Man muss die nur sich immer wieder projizieren. Das heißt, wenn das Ziel nicht klar ist, dann ist es wirklich eine Vollkatastrophe. Und manche Sachen sind natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Also je nachdem, wie viele Kunden dir wegbrechen, irgendwie, wie du die Veränderungen machst, wie viele Kunden an bestimmten Entscheidungen dranhängen, weil du Mitarbeiter entlässt oder so. Manche Sachen sind halt unglaublich auch komplex und schwer zu erfassen und manchmal ist auch da ein bisschen Glück mit bei, muss man ehrlicherweise sagen, dass man den Kopf über Wasser halten kann. Also Unternehmertum ist da nicht immer geradlinig und immer nur maximaler Erfolg, sondern wirklich auch ein bisschen schwierig. So, jetzt kommen wir mal zu diesem Hauptthema noch, was ich vorhin so ein bisschen angerissen habe, vielleicht fälschlicherweise, und der ein oder andere wird vielleicht gesagt haben, warum übergeht er denn jetzt das Thema so, ist das Thema AI, KI. Und wir wissen alle, dass das Thema jetzt total gehypt ist. Ich persönlich glaube, dass wir noch so an so einem Punkt der Realitätswahrnehmung ankommen werden. Das heißt, die Leute haben unglaublich viel Erwartungen da reingesteckt, haben unglaublich viel investiert in den Bereich und werden dann merken, na, am Ende des Tages hat es aber nicht so viel gebracht. Oder ich habe noch mehr Affen auf der Schulter, da sind wir wieder bei dem Thema, als ich vorher hatte. Und der Punkt wird kommen. Ich glaube, der ist schon da. Wir merken ja jetzt aktuell schon so ein bisschen mit OpenAI, dass die zurückrudern und eigentlich auch schon sich so sammeln in bestimmten Feldern, weil die auch überfordert sind. Also das, was ich gerade alles beschreibe, betrifft ja nur Agenturen. Wenn du jetzt eine Firma hast wie OpenAI, dann ist diese Firma ja in sich eine Überforderung. Also du kannst dir ja vorstellen, wie viel Druck in diesem Unternehmen herrscht. Immer natürlich damit, dass eine Überforderung entsteht, die dann hinten raus immer ein Kartenhaus zum Einstürzen bringen kann. Und das ist natürlich total schwer. Das heißt, wenn ich jetzt die Überforderung von Agenturen und Inhouse-Abteilungen einfach mal zusammennehme, dann ist es so, dass ja viele das Heil, also in den fehlenden Prozessen, das Heil in der AI sehen. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also jetzt der AI zu überlassen, wie die Zukunft meiner Firma aussieht und wie ich die Überforderung aus der Firma rauskriege, ist die größte Fehlentscheidung, die man jetzt machen kann, weil man sich das dann nicht mehr bewusst macht, weil das dann nicht mehr die eigene Entscheidung ist auf Basis von bestimmten Prozessen, die abgelaufen sind, sondern da das Heil sucht. Und wir wissen doch alle, dass das immer so in irgendwie Dead Ends aktuell abläuft. Also wer sich so mit dem Thema Vibe Coding zum Beispiel beschäftigt, wird ja sehen, dass du 10-mal probierst, einen Anlauf für ein Tool zu machen oder irgendeinen Prozess irgendwie aufzusetzen. Und in 9 Fällen denkt man irgendwann nach ein paar Tagen Arbeit, okay, irgendwie hat man das Gefühl, der ist in so einer Schleife irgendwie gefangen. Man kommt überhaupt nicht mehr weiter, weil man sich vielleicht selbst in so einen Kreislauf reingepromptet hat, der eine Totalkatastrophe ist und man muss wieder neu anfangen. Wenn man das 10-mal aber macht und davon 9-mal neu anfängt, dann vergeudest du ja auf so einem Unternehmensweg unglaublich viel Kraft. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, sich darauf zu verlassen, ist der größte Fehler, den du machen kannst. Also dein Problem in der Firma der Überforderung wird nicht durch AI gelöst, sondern das musst du schon faktisch selbst lösen, indem du andere Parameter beackerst. Und das ist ja eine Sache, wo in sich, also dieser, aktuell sind wir in der Phase, wo die Leute denken, dass die Überforderung abgebaut werden kann durch AI. Rennen jetzt rein, probieren die ganzen Scheiß und die Probleme, die aber eigentlich da sind, die potenzieren sich natürlich nochmal und multiplizieren sich nochmal. Und wenn man dann merkt, dass die AI das Problem nicht gelöst hat, sind die Probleme so groß, dass ganz viele Leute einfach wirklich eine Grätsche machen werden. Da bin ich fest von überzeugt, weil man das nicht in den Griff gekriegt hat. Ich glaube, dass da Kapitalismus und Wachstum einfach auch zu Ende gespielt ist aktuell. Ich habe auch, da hat sich bei mir eine Menge geändert. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel Videos gucke, wo Robotik ein Thema ist, ja, ich habe letztes Mal wieder so ein Video gesehen, wo Boston Dynamics, was ja auch von Google ist, sorry, ein Video gezeigt hat, wie Autoproduktion mit Hilfe von Robotern passiert. Da war also so ein Robotertyp, so ein Optimus, nee, Optimus ist ja von SpaceX, von Tesla, dass irgendein Roboter irgendwie Stoßstangen von rechts nach links gebracht hat, um die dann in Autos zu verbauen. Und da ist natürlich, ja klar, wird da ein Mensch ersetzt, aber das Hauptproblem ist ja nicht mehr, dass da eine Stoßstange von A nach B gebracht wird und dass das so durch einen Roboter gemacht wird, sondern wir sind ja jetzt in einer Phase, wo klar ist, dass die Stoßstange das Problem ist und dass der Roboter an sich ein Problem ist, weil die Rohstoffe einfach fehlen. Wir haben für das, was wir vorhaben in der Zukunft, einfach nicht mehr die Rohstoffe. Und wer einfach so ein bisschen jetzt noch in den Medien verhackstückt ist und da abhängig ist, der wird ja merken, dass dieser ganze Kapitalismus unglaublich viel von Fantasie hochgehalten wird. Also wir wissen, wie viel Strom KI braucht. Wir wissen, dass das unglaubliche Mengen an Strom bedarf. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass wir klimaneutral Strom produzieren müssen. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Also wir wissen, dass wir da ein Problem kriegen werden. Und was passiert? Ja, es werden jetzt irgendwie Fusionsreaktoren gebaut, die 2045 vielleicht irgendwie marktreif sein können. Vielleicht. Und darauf basiert man jetzt alles. Vielleicht sollte man doch anfangen, sich über bestimmte Lösungsmöglichkeiten nochmal Gedanken zu machen, die vielleicht nicht in der Kohle liegen, aber die vielleicht schon im Gas liegen oder vielleicht auch in Kernkraftwerken wieder liegen könnten. Also so, wo wir das ein Optimum an CO2-Ausstoß hinbekommen, aber trotzdem eine solide Überproduktion von Strom, die den Preis einfach runtertreibt. Das müssen wir ja irgendwie hinbekommen. Sonst ist dieses ganze System einfach durchgespielt. Und in diesem ganzen Reigen findet Online-Marketing aktuell auch statt. Und das ist nicht leicht, verdammte Scheiße. Sage ich jetzt hier mal zu offen. Und ja, habe ich jetzt irgendwie erwähnt, wie man denn aus diesem ganzen Schnatterradatz rauskommt und wie man das in den Griff kriegt, aus dieser Überforderung rauszukommen. Ich glaube, das ist sehr individuell. Und ich habe meinen eigenen Weg gefunden, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich den nicht gefunden, weil mir irgendeiner in einem Podcast irgendwas um die Ohren gesabbelt hat, sondern weil ich harten Druck gespürt habe. Also dieser Spruch von unter Druck entstehen Diamanten, der hat bei mir total gewirkt, zumindest ist der Diamant temporär da, würde ich mal behaupten. Aber der ist nicht entstanden, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern der ist entstanden, weil ich musste, weil ich mich bewegen musste und weil ich natürlich ein Ziel hatte. Ich hätte auch sagen können, ich schmeiß alles hin und suche mir wieder ein Angestelltenverhältnis, aber das war auch nicht mein Ideal. Für mich war klar, dass ich mich irgendwie selbstständig betätigen will. Und um das rund zu machen, muss ich jetzt nochmal auf den Bereich Freelancer und Solopreneure eingehen. Und das ist vielleicht der fragilste Bereich. Während du in den Systemen ja von Firmen, Agenturen und Inhouse, also gerade bei Inhouse hast du ja immer noch hoffentlich ein gut gehendes Produkt, was die Marge macht, um dir diese ganze Überforderung irgendwie immer noch dauerhaft irgendwie abzufedern. Agenturen werden noch die Möglichkeit haben, sich zu verändern und noch den Markt anzupassen. Bei den Solopreneuren sehe ich eigentlich am schwärzesten, muss ich sagen. Und nicht, weil die jetzt so unflexibel sind, sondern weil ich glaube, dass einfach in dieser Boomphase, gerade seit 2000, wo unglaublich viele Menschen aus Online-Marketing-Agenturen rausgegangen sind, um ihr eigenes Glück zu finden, dass der Anteil an Leuten, die nicht beweglich sind, extrem hoch in dem Bereich ist. Und du natürlich auch ein System hast, was auch wieder in der Überforderung sitzt, weil du keine Kapazitäten hast, um Sachen zu kompensieren. Also warum sind wir jetzt zum Beispiel 4 Leute hier in der Agentur? Weil ich schon nochmal in Urlaub fahren will, ohne jetzt eine Vollbelastung zu haben, sondern einfach, um auch abschalten zu können. Nicht ganz, das kann ich als Unternehmer sowieso nicht und als Selbstständiger, da bin ich charakterlich nicht für geschaffen, aber so, dass ich einfach Urlaub wieder als Urlaub genießen kann und damit dieser Überforderung auch irgendwas entgegensetzen kann. Und das geht nur, weil ich einfach noch einen Rückbau habe, die dann eine bestimmte Zeit abfedern, wo das funktioniert. Die Solopreneure sind da nicht in der Lage. Die müssen liefern. Die sind auch bei Krankheit nicht in der Lage, einfach mal, wenn ich jetzt meine Geschichte sehe, dass ich die Zeit der Fatigue einfach, wo ich nicht so leistungsfähig war, dadurch kompensieren konnte, weil Leute hier noch mitgearbeitet haben, die einfach mir Zeit irgendwie verschafft haben, bis ich jetzt irgendwie wieder in die Gesundung gekommen bin und das irgendwie funktioniert hat. Das heißt, diese ganzen Abhängigkeiten sind bei Freelancern und Solopreneuren nicht da. Und dann kommt natürlich der Fakt noch dazu, dass viele einfach da reingegangen sind, auch mit derselben Voraussetzung, die ich jetzt hier vor einer Stunde schon mal habe anklingen lassen. Und natürlich auch nicht wissen, wie Unternehmertum funktioniert. Und ich kenne unglaublich viele Leute, die ja denen das schon auch steuerrechtlich um die Ohren geflogen ist oder die in den Burnout gegangen sind, weil sie einfach zu viel gemacht haben etc. pp. Oder sich dann um ihre Familie nicht mehr kümmern konnten. Und das hat alles seinen Preis. Und ich glaube, die Zukunft wird darin liegen, einen guten Mittelweg zu finden, ausgeglichene Konstrukte zu finden, die noch die Ressourcen haben, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Ich glaube, das ist das große Ding, die Überforderung so weit runterzufahren, dass man sich bewusst wird über das, was man hat. Und da müssen nicht alles High-Performer sein. Das muss ich Ihnen auch dazu sagen. Zu realisieren, auch als Chef, dass nicht jeder so funktioniert wie man selbst, sondern dass es Leute gibt, die einfach sehr, sehr engagiert arbeiten, aber nicht dasselbe Skillset haben wie man selbst, weil sonst wären die ja selbst auch selbstständig. Das muss man erstmal akzeptieren und hinkriegen. Und wenn man weiß, wo die Stärken von jedem Einzelnen sind und die nutzt, dann kann man schon eine Menge erreichen. Dazu braucht man aber ein bisschen Freiräume und, weil es mir gerade so einfällt, man braucht vielleicht das Learning oder die Gabe, sich nicht auf die Probleme zu fokussieren. Viele scheitern daran, glaube ich, auch im Thema Überforderung, dass man 90% der Arbeit gut macht oder relativ gut macht und 10% nicht so gut läuft. Der Fokus geht aber zu 100% auf das, was nicht so gut läuft. Und das ist so eine Falle, in die ganz viele Leute reinstülpen, in allen unterschiedlichen Strukturen, die ich gerade beschrieben habe. Und das führt auch zu einer Überforderung, weil natürlich immer nur Gift und ungutes Gefühl in so ein Konstrukt reinkommt. Und sich davon loszumachen, das zu lernen, dass man sich auch mal auf die 90% konzentrieren kann und nur beschränkt auf die 10%, wenn die nicht ursächlich dafür sind, dass alles irgendwie auf dem Boden zerscheppert, da liegt eine große Magie drin. Und ich glaube, diesen Fehler machen auch ganz, ganz viele Gründer, dass die auf diese Sachen, die nicht gut funktionieren, so ein Hauptaugenmerk drücken. Ja, also es wird eine Menge passieren im Online-Marketing. Morgen kann schon wieder alles anders sein. Wir gucken gerade auf den Iran und schauen auch, was da morgen passiert. Viele Leute von euch, die ich kenne, die Agenturen gebaut haben, handeln mit Aktien und jaulen jetzt rum, dass sie natürlich die letzten Jahre ganz gute Gewinne gemacht haben und wissen jetzt nicht, woran sie sind, wenn der Krieg irgendwie und die Orange einfach da wilde Sachen macht, wissen nicht, wo ihre Ersparnisse denn bleiben, weil da eine Menge Altersvorsorge drin ist. Also ein bisschen Überforderung ist immer am System, aber natürlich auf einem hohen Niveau. Und die Frage ist, wo wir klagen und was wir in der Zukunft daraus machen. Ja, das war einfach mal so ein Potpourri der guten Laune, was ich einfach hier mal ausschütten wollte. Ich wäre sehr daran interessiert, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Und entweder schreibst du, wenn ich in Social Media darüber mich auslasse, einfach einen Kommentar drunter. Was mich noch mehr freuen würde, ist, wenn du mir eine persönliche Nachricht schreibst, eine Direct Message. Oder wenn wir zu dem Thema vielleicht auch mal ein One-to-One machen, entweder hier über Teams oder so, oder uns auch mal treffen, uns auf einer Konferenz treffen und wir das Thema mal beleuchten können, weil ich wirklich das spannend finde und ein Interesse daran habe. Okay, 1:07 oder 10 muss reichen. Ihr merkt schon, meine Stimme geht auch langsam weg zu dem Thema. Ich freue mich auf euer Feedback und bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Marco Tschüssikowski.